Hallo zusammen, bevor wir mit der Episode starten, ein kurzer Hinweis. Leider ist in dieser Episode das Mikrofon von Matthias nicht besonders gut eingestellt gewesen und wir hören ihn die ganze Zeit ein wenig zischelnd und der Popschutz hat wohl nicht richtig funktioniert. Wir bitten das zu entschuldigen, aber wir wollten die Episode trotzdem online stellen. Ich hoffe, es ist zu ertragen und beim nächsten Mal geloben wir natürlich wieder Besserungen. Trotzdem viel Spaß beim Hören und man hört sich das nächste Mal wieder.
Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de. Der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallihallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und bevor wir mit der neuen Episode starten, heißt es natürlich, was habt ihr in der letzten Zeit so getan? Patrick, was gibt's Neues bei dir?
Ja, ich habe zu Weihnachten Steam-Guthaben bekommen, was sich sehr gut vertragen hat mit dem Steam-Weihnachtsverkauf oder Winter-Sale, wie auch immer. Also wurde da kräftig zugelangt, wobei am meisten gespielt habe ich, auch wenn es schon etwas älter ist. Ich weiß nicht, ob du schon darüber gesprochen hast, Matthias, das Add-on zu XCOM, Enemy Within. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, das Spiel nochmal zu spielen. Es ist ja keine Erweiterung, die irgendwie hinten dran kommt, sondern die baut sich ja ins Spiel selber wieder ein. Aber ich hatte nicht den Eindruck, es kostet rund 30 Euro oder damals dann eben etwas weniger. Und ich hatte aber nicht den Eindruck, man wird da irgendwie mit kleineren Updates und hier ist ein bisschen was Neues über den Tisch gezogen, sondern es ist wirklich ein großer Teil, der da auch zukommt, ganz neue Sachen. Und von daher war ich da schon sehr angetan, hatte da viel Spaß dran. Durch habe ich es noch nicht, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, so nochmal neu dann auch einzusteigen.
Hast du denn dir so ein paar kleinere Titel vielleicht auch angesehen? Bei Steam ist ja mittlerweile so Indie-Titel-mäßig, geht da ja die Post ab.
Ja, ich hab auch den einen oder anderen kleineren Titel geholt. Ich finde diese Indie-Geschichten auch zunehmend interessant. Wo ich auch den Eindruck habe, wo ich auch noch eigentlich noch mal irgendwas zu bloggen wollte, es gibt ja bei Steam auch diese häufig so Alpha-Access, also Spiele, die eigentlich überhaupt noch nicht fertig sind, die du dir da schon kaufen kannst. Und ich muss sagen, ich habe mit dem einen oder anderen Alpha-Titel schon mehr Spaß gehabt als mit manchen Vollpreistiteln, die total verbuggt auf den Markt gekommen sind und erstmal mehr Geld gekostet haben und man sich dann gedacht hat, wenn ihr da noch einen Monat mehr Beta-Test reingehangen hättet, dann hätte ich von dem Spiel auch was haben können. Und manche von diesen Alpha-Titeln funktionieren da schon wirklich sehr gut.
Early Access meinst du, ne?
Genau.
Ja, ich halte mich, ehrlich gesagt, halte ich mich davon noch ein bisschen fern, aber es gibt einige, die in meiner Wishlist hier gelandet sind, die auch alle noch Early Access sind. Aber noch habe ich mir keinen davon gekauft, weil ich dann irgendwie doch... Ich hab ehrlich gesagt eher Schlechtes über einige Titel gehört, die dann wirklich einfach auch noch nicht fertig sind. Und dann geht in den Foren ist das natürlich ein bisschen immer noch schlimmer als sonst. Die Leute regen sich darüber auf, dass das Spiel noch nicht fertig ist. Ich meine, wenn du jetzt schon als bewusster, selbstbewusster Käufer hingehst und weißt, ja, das Spiel ist noch nicht fertig, aber ich mache die Investition, dann okay, in Ordnung.
Ich sag mal ein Beispiel. Es gibt ja, ich weiß nicht, Prison Architect ging ja so ein bisschen, vielleicht auch schon mal, ist ja ein bisschen bekannter, man baut einfach ein Gefängnis. Und man hat das auf eine sehr individuelle Ebene, die Gefangenen haben alle eigene Namen, haben auch so ein bisschen Charaktereigenschaften, aber es geht jetzt nicht ums Rollenspiel oder ähnliches, sondern du baust ein Gefängnis und musst dafür sorgen, dass die nicht ausflippen, nicht über deine Werte herfallen und ähnliches. Und da ist es wohl so, da kommen regelmäßig Updates zu, also das ist wirklich eine Alpha-Version und dann kommt da fast jeden Monat irgendein Update, wo dann auch neue Features dazukommen. Also man muss sich bewusst sein, du kaufst das Spiel und vielleicht, wenn du einen Monat später wieder spielst, gibt es schon neue Features. Das eine oder andere hat sich vielleicht auch geändert. Das muss man wissen. Aber mit diesem Spiel habe ich, ich sehe gerade, 12 Stunden habe ich da schon mit verbracht. Und bei manchen Vollpreistitel hat man sich auch schon 12 Stunden verbracht, aber vielleicht auch da sehr viel Zeit damit, dass das Spiel anging, abgestürzt ist und man Ewigkeiten gebraucht hat, uns wieder zu laufen zu kriegen oder ähnliches. Also ich habe im letzten Jahr eher Probleme, eher Negatives gehabt mit Vollpreistiteln. Also SimCity, dieses DSA, das habe ich mir zum Glück nicht geholt. Diese Schicksalsklinge, der Remake, der ziemlich katastrophal sein soll, immer noch nach Monaten. Und auch X-Rebirth, so ein Weltraumspiel, wo auch was nicht nur nicht gut aussieht, sondern irgendwie auch eben nicht funktioniert hat am Anfang.
Okay, verlassen wir die Welt
Genau.
der Video- und Computerspiele
Ich wollte schon
und
überleiten, aber du musst uns
ja,
ja unterbrechen, ja.
kommen wir
Holzhammer
zum
Methode.
genau zur analogen Methode, wobei nicht ganz. Ich wollte ja eigentlich über Weihnachten 3 Bücher gelesen haben. Ich habe kein einziges gelesen, weil mir die dritte Staffel von Downton Abbey dazwischen gekommen
Ich
ist.
habe 3 Bücher gelesen. Hunger Games, kann ich Ihnen andermal erzählen.
Kannst du ein andermal erzählen, ja. Aber es hat sich gelohnt. Die dritte Staffel von Downton Abbey ist hervorragend. Es sind viele unerwartete Wendungen dabei. Ganz kurz, Downton Abbey ist eine Serie, die ganz grob ein englisches Herrenhaus zeigt, das sich durch die Jahrzehnte bewegt. Also die erste Staffel beginnt mit dem Untergang der Titanic. Und die dritte Staffel beginnt in den 20er Jahren und man sieht also Aufstieg und Fall des Hauses und wie das Haus versucht, immer sich durch die Geschichte zu lavieren. Und das Ganze wird gezeigt immer aus der Sicht der Familie, die da lebt, aber eben auch, und das ist besonders wichtig, aus der Sicht des Personals, die eben mit der Familie lebt und für die Familie arbeitet. Und das ist ein sehr spannendes Konzept, was auch schon bei Gosford Park gut geklappt hat. Aber ich erinnere mich, dass ich das schon mal vorgestellt habe. Gut, die dritte Staffel war jedenfalls sehr gut. Und da habe ich mich über die Weihnachtstage mit sehr gefreut. Aber ich hatte auch noch ein Rollenspiel vor Weihnachten bekommen, nämlich Dungeon World. Und das konnten wir ausprobieren. Und wir werden in dieser Folge nicht über Dungeon World reden, aber über einen Aspekt bei Dungeon World, der sehr interessant war. Dungeon World versucht grob ein klassisches Fantasy zu simulieren, hat aber sehr viele Storytelling-Aspekte dabei. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren, sondern was ganz besonders interessant ist, ist, dass die Weltenerschaffung mit der Charaktererschaffung stattfindet. Und zwar muss der Spielleiter im Laufe der Charaktererschaffung immer wieder Fragen stellen. Und zwar möglichst kluge Fragen, die vielleicht schon auf weitere Hintergründe deuten können.
Das hängt aber von den Spielern ab, ne? Die vielleicht auch ihre Fantasie freien Lauf lassen und vielleicht gar nicht mehr zu bremsen sind nach der ersten
Richtig.
Frage.
Und man muss dazu sagen, das Spiel gibt die Anregungen dazu. Ich habe das Buch ja jetzt noch nicht gelesen, aber es ist ein Mechanismus und darum gehen wir jetzt auch darauf ein, den man sehr generell benutzen kann. Zumindest, wenn man keine vorgefertigte Welt hat. Ich glaube, bei DSA würden sich viele der Fragen, die wir jetzt gleich diskutieren werden, erübrigen, weil die quasi schon vordefiniert sind. Aber hier geht es jetzt eben
Da.
darum, man hat eine leere Welt, eine leere Weltkarte und fängt an zu basteln.
Und es ist auch tatsächlich so, dass es keinen Mechanismus gibt, wie beispielsweise bei Dresden Files, wo die Stadt erschaffen wird und jeder darf so und so viel beitragen zur Stadt, sondern es ist wirklich eine reine Konversation, gespeist aus interessanten Fragen und Ideen, die die Spieler haben. Der Spielleiter geht dabei nicht unbedingt blind vor, also er hat vielleicht auch eine grobe Vorstellung, was er gerne spielen möchte, aber die wichtig ist bei Dungeon World eben immer Lücken zu lassen. Also der Spielleiter wird angehalten, keine große ausgearbeitete Welt mitzubringen schon zum Spieltisch, sondern er hat eine grobe Vorstellung, es gibt irgendwie die Zauberkönige im Norden und die herrschen über das ganze Reich und jetzt gucke ich mal, was die Spieler mit daraus machen.
Ich glaube, theoretisch könnte man aber wahrscheinlich auch mit nichts kommen.
Genau, also beim letzten Mal bin ich ja mit nichts gekommen. Also ich bin
Also,
zweimal mit nichts gekommen.
ich wollte gerade sagen, dass ne, du hast uns da eigentlich komplett freien Lauf gelassen, aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Die erste wichtige Frage, muss ich sagen, die gestellt wurde, das war uns irgendwie so klar, bevor wir ins Detail gehen zu Rassen und Klassen und so weiter, war ja, welchen Ton soll das Ganze denn haben? Und das finde ich nämlich auch immer sehr wichtig, vorher zu klären, bevor dann die Leute mit unterschiedlichen Ideen aufeinander eindreschen. Wollen wir ein High Fantasy, wollen wir Dark Fantasy, blutig, dreckig, rassistisch und so weiter. Und ja, und damit das nachher nicht aus dem Ruder läuft, wenn der eine seine Dark Fantasy-Konzepte vorstellt und der andere, der untermauert das die ganze Zeit mit seinen eigenen Vorschlägen. Ich glaube, so haben wir beides mal angefangen, ne?
Ja, das ist eigentlich ganz gut, um ein geschlossenes Bild dann auch zu haben von der Welt. Also.
Das war jetzt aber auch ein Punkt, den hat jetzt, der ist dir eingefallen vorher, ne? Das war so deine Idee, das sollte man vorher klären, oder
Ja,
ist das?
ich weiß gar nicht, ob genau darauf hingewiesen wird, aber ich meine, bei Dungeon World geht es wirklich um, sag mal, diese klassische D&D Fantasy. Also. Dieses High-Fantasy-Konzept. Darauf sind ja auch dann die Klassen ausgerichtet, die ebenfalls typischen D&D-Klassen entsprechen. Aber ich meine, es kann auch sein, dass es da drin steht, dass wenn die Spieler schon zum 500. Mal gegen die Magierkönige gekämpft haben, dann sollte man vielleicht doch überlegen, ach, lasse ich die Magierkönige mal weg und frag einfach mal, hey, wollt ihr vielleicht in einem Setting spielen, wo es überhaupt keine Magie gibt oder wo die Benutzung von Magie durch irgendwelche Regularien eingeschränkt ist? Und ich finde die erste Frage eigentlich schon ganz wichtig. Das hilft dann eben, ob man Pendragon spielt oder Dragon Age
Ja,
zum Beispiel.
zu meiner Zufriedenheit wurde beides Male, in denen wir das jetzt gemacht haben, das mit dreckigem Fantasy, Dark Fantasy beantwortet. Und dann musste ich mal aufpassen, nicht bekannte Fantasy Settings nachzubauen. Aber das Schöne ist, das macht man ja nicht alleine, sondern dafür hat man ja auch die anderen Mitspieler.
Genau. Und wenn man diese Frage beantwortet hat, folgt man eigentlich ganz grob dem Charakterbogen durch. Also man fragt als nächstes, was für Völker werden denn überhaupt gespielt? Und ja, da gibt es natürlich die ganz klassische Auswahl, Patrick, denke ich
Ja, ich
mal.
meine, das ist ja immer, wir müssen jetzt nicht in das System reingehen, aber wenn man dann sagt, man spielt einen Zwerg, kann man natürlich sagen, okay, was ist denn das für ein Zwerg? Dann kann man natürlich sagen, ja, das ist der Zwerg, die leben alle unter der Erde, also Zwerge in der Welt leben unter der Erde, bauen große Minen und suchen sich interessante Steine daraus, sind große Schmiede und ähnliches, also nimmt den klassischen Zwerg. Spricht ja auch nichts gegen. Man kann aber natürlich auch überlegen, okay, ich will in dieser Welt jetzt mit diesem Klischee brechen und bestimmte Dinge machen. Also als ich ihn jetzt gespielt habe, um das Beispiel zu bringen, waren die Zwerge eben aus dem Untergrund vertrieben worden. Das hing dann aber auch mit der Geschichte, die ein anderer schon vorher für sein Volk entwickelt hatte, zusammen und kann so also da auch mit bestimmten Dingen brechen und damit bringt man auch eine Geschichte da rein, weil dann ergibt sich die Frage, ja, warum leben die Zwerge denn hier nicht mehr unter der Erde? Was machen die so? Und solche Fragen ergeben sich dann eigentlich schon zwangsläufig aus diesen Einstiegen heraus, die dann schon erstellt werden.
Ich wollte da jetzt auch einhaken, dass die Sache ist, ihr merkt schon, das Ganze war per se nicht ganz trivial, weil wir im Grunde mehrere Fragen auf einmal damit beantwortet haben. Mit der Rasse war bei uns nicht direkt, also konnte man natürlich einmal direkt sagen, also erstmal, wie sieht die Rasse aus? Sieht die so kitschig, klischeehaft aus, wie wir sie aus dem normalen Fantasy-Genre kennen. Da habe ich dann, ne, da, also wie Patrick gerade angesprochen hat, ich habe dann Halbling gespielt und dann hat man da schon ein bisschen dran rumgedreht. Alles klar, ja, gut, die sind klein, aber die sind halt, ne, haben dunkle Haut, die leben unter der Erde, sind Bergwerker, harte Arbeiter und so weiter. Und dann habe ich da direkt, ne, meine eigenen Vorstellungen mal von reingebracht, um so ein paar Standards zu brechen. Und wie Patrick jetzt auch gerade gesagt hat, wo kommen die her? Im Grunde haben wir dann schon so ein bisschen Geschichte direkt auch schon da reingebracht. Dann habe ich mir auch gesagt, ja, die wurden vertrieben oder beziehungsweise die sind versklavt von Elfen. Und also im Grunde haben wir mit dem Worldbuilding da auch direkt schon angefangen. Wir haben also das Optische und quasi die Herkunft der Rasse direkt mit Ereignissen, die vielleicht in diesem Setting schon sehr wichtig waren, zusammengefasst. Und das hat dann Patrick für die Zwerge genauso gemacht. Und über die Elfen haben wir dann im Anschluss natürlich auch noch gesprochen, sprechen müssen.
Gleichzeitig setzt man dann eben auch den Status fest, wie wir das dann eben für die Elfen gemacht haben. In der Welt, die wir gebaut haben, waren nämlich dann die Elfen zweigeteilt in eine Gruppe von Rebellen sozusagen, und eine Gruppe, die den bösen Elfen, Magierkönigen gefolgt sind, die hoch oben im Gebirge die Zwerge vertrieben haben, weil sie nämlich auf der Suche nach irgendeinem Artefakt oder irgendwelchen Bodenschätzen
Ja,
waren.
was wir ja offen gelassen haben, ne? Also
Genau,
wie
haben wir.
Daniel vorhin sagte, man muss ja nicht alles sofort klären, man will ja irgendwann auch mal anfangen zu spielen.
Außerdem möchte der Spielleiter auch ein paar Ideen reinschmeißen und ein bisschen für Überraschung vielleicht sorgen für das
Genau,
eine oder andere.
ist ja jetzt so ein Punkt. Man darf sich das jetzt nicht so verklausuliert vorstellen. Der Daniel hat mich gefragt, was ist ein Halbling? Und dann antworte ich und darf mir allen Spökes ausdenken, sondern das ist ja, also ich habe ja bei Patrick dann auch immer reingegrätscht, wenn mir eine gute Idee kam. Also das ist ja schon so eine Art Gemeinschaftsarbeit. Und wir waren uns dann quasi, wir haben zum Beispiel etwas länger darüber diskutiert, was ist dann die dominierende Rasse hier, weil ich fairerweise nicht wollte, dass das wie immer die Menschen sind. Und dann hab ich, ne, und dann war das, ja, komm, dann machen wir die Elfen da raus und die Menschen, die sind gerade hier so angelandet und haben hier nur so ein, zwei Städte. Aber im Grunde hat man gemerkt, wie viel man verändern kann und wirklich neuen Wind in so ein Fantasy-Setting reinbringen kann, indem man einfach mal so ein paar Standards bricht. Und das hat mir dabei auch, ehrlich gesagt, die ganze Zeit gefallen. Und natürlich, dass man mit seinen Mitkollegen, ne, was ihr euch jetzt vorstellen müsst, dann zusammen diese Welt entwickelt. Und natürlich, wenn jemand anders eine gute Idee hat, ja, wir waren versklavt, dann geht Patrick sofort auf die Idee ein, ach so, Moment, ihr wart ja versklavt, ja, Moment, dann wurden wir Zwerge, wurden ja vertrieben, deswegen sind wir an der Oberfläche. Und hatte sich da vielleicht vorher noch nicht ganz so drüber Gedanken gemacht. Also, ne, wenn ihr die richtigen Leute dann dabei habt, dann spinnen die eins auf das andere und man kann die, und der Spieler muss schon aufpassen, dass er die bremsen kann. Ich glaube, du hattest jetzt bei den Gelegenheiten, in denen wir das gemacht haben, nie das Problem, dass die Leute einsilbig geantwortet haben und dann,
Es
und
waren
du,
eher zu viele Ideen als
ich
zu
weiß,
wenige,
ne,
ja.
war eigentlich immer damit beschäftigt, wow, langsam, langsam, ne, ich muss mir noch so ein paar Sachen aufschreiben. Aber wir hatten immer so einen Riesenspaß dabei, gebe ich zu.
Die Rassen bieten damit natürlich so einen Ursprung, weil sie, also das Ganze für die Welt, so ein bisschen das politische Gefüge, will ich es jetzt einfach mal
Genau,
nennen,
genau.
definieren. Sie definieren, wie stehen die verschiedenen Rassen zueinander. Oder die verschiedenen Völker zueinander. Gibt es, das Problem hatten wir ja quasi bei den Elfen dann, gibt es verschiedene Lager innerhalb dieses Volkes, weil natürlich die eine Teil der Elfen, die eben dann bei uns die Halblinge versklavt und die Zwerge vertrieben haben, sind natürlich eher ein böser Charakterzug. Und wie sollte dann die eine Mitspielerin, die dann eben die Elfe spielen wollte, wie soll die in die Gruppe reinpassen? Ohne dass man da immer zu viel konstruieren muss. Na klar, macht man einfach eine weitere, macht man so eine Splittergruppe daraus und dann stellen sich natürlich auch weitere Fragen, warum ist das so? Und das Ganze entwickelt sich dann natürlich weiter, wenn man dann überlegt, ja, was spielst du denn für eine Klasse? Also, jetzt hatten wir da keinen Magier bei, aber Magier ist natürlich dann so eine einfache Geschichte. Du spielst einen Magier, ja, was sind denn Magier? Wie sind die organisiert? Sind das alles Einzelgänger, die in den Wäldern leben und also so eher druidenhaft oder gibt es da große Magierzirkel? Muss man registriert sein, um Magier zu werden? Was weiß ich. Also allein jetzt, wo ich das sage, kommen mir immer schon wieder Ideen, wie man sowas in die Welt dann integrieren kann.
Auch die Frage, wo die Magie herkommt. Ist es eben angeeignetes Wissen? Ist es eine Art Wissenschaft? Oder ist es eine göttliche Gabe, die gegeben wird von dem Gott der Magie oder sowas? Und sind Magier angesehen in dieser Welt? Also da bieten sich eine Fülle auch an Konfliktlinien, die sich während dieses Frage-Antwort-Spiels ergeben.
Ja, und die Magiefrage, die ist auch, finde ich, unabhängig von der Klassenfrage zu sehen.
Ja,
Das ist einfach so
richtig.
ein Fantasy-Staple und dann ist halt die Frage, im Grunde, wie ich sage, will ich ein Dark Fantasy oder High Fantasy haben, kann man jetzt da auch eben, will ich Low Magic, High Magic, soll das auch noch verboten sein? Das ist im Grunde eine wichtige Frage auch für das Setting, auch wenn man jetzt keinen Magier dabei hat, hätte ich jetzt gesagt, ne? Weil es ist ja irgendwie schon verändert so ein bisschen das ganze Gefühl, wie ich in diesem Setting mich verhalte.
Ich glaube, man muss viele dieser Punkte auch einfach als Anregung sehen, in dem Moment mal drüber nachzudenken. Also theoretisch kann man vieles auch vorher schon machen. Mir ist zum Beispiel vorhin noch aufgefallen, so Dinge wie Geografie haben wir gar nicht besprochen, weil sie für uns auch keine Rolle spielten in dem Sinne. Aber es kann natürlich sein, dass aus irgendwelchen Gründen dann plötzlich die Frage aufkommt, ja, wie lebt man denn da? Vielleicht sind das alles einzelne Inseln, auf denen man leben würde, ne, in so einer Fantasy-Welt. Das kann sich ja alles ergeben und sowas ergibt sich dann häufig aus den Sachen, die der andere in den Raum wirft. Da muss man einfach ganz ungezwungen dran gehen, so ein bisschen wie beim Brainstorming, einfach erstmal laufen lassen und gucken, was ergibt sich, wie kriegt man bestimmte Dinge dann auch zusammengesetzt. Und wenn dann vorher vielleicht die Frage der Magie schon aufkommt bei den Rassen, also die Frage, was für sich sind Elfen überhaupt magisch, könnte ja auch schon aufkommen. Dann hast du das natürlich vorher schon, ansonsten ergibt sich das vielleicht einfach später durch die verschiedenen Klassenkombinationen.
Und die Karte muss ja nicht gezeichnet sein in völlig vollständig. Ich meine, man kann sich über so ein paar wichtige Punkte, in denen man jetzt, wo man gerade ist zum Beispiel, ist ja eine Frage, die dann später noch kommt. Aber man muss bis dahin, ja, muss ja den Kontinent nicht aufgearbeitet werden. Wo gibt es welche Wälder und gibt es dann da Eisregionen oder sehr warme Regionen? Das ist alles erstmal völlig unerheblich. Sowas kann man, ne, sowas jetzt eben das Regelwerk Dungeon Worlds würde das dann auch später anschließen. Erstmal geht es nur darum, so einen Grund zu haben, der ja dann auch später ständig erweitert werden soll. Das heißt, darum braucht man sich auch jetzt erstmal nicht kümmern.
Genau,
Und das
man erkennt sozusagen oder entdeckt die Welt während des Spielens dann noch weiter. Also.
Und das Witzige ist, dadurch, dass man bei dem Bau hat man, glaube ich, jetzt auch gemerkt, welche unterschiedlichen Vorstellungen die Leute davon haben und was für die wichtig ist. Und dann sieht man eben, dass den Leuten die Konflikte zwischen den Rassen oder den Klassen vielleicht auch oder der Magie und ist das verboten oder nicht, da sieht man direkt, da bieten sich so viele Konfliktpunkte direkt und man weiß ja jetzt, das ist den Spielern ja selber eingefallen, also ist das für die auch spannend und nicht nur der, keine Ahnung, da ist eine. Wenn ich jetzt, man hat dann bei unseren Beispielen zum Beispiel, was im Nachhinein sehr interessant ist, wurde niemals über die eine böse Rasse, keine Ahnung, da sind jetzt irgendwie Orks, Goblins, kam nie vor, das war alles
Ja, das stimmt.
nebensächlich.
Das
So,
stimmt.
und das wäre jetzt quasi ein bisschen merkwürdig, wenn ich quasi, dann lasse ich diese Welt entstehen von, in der Elfen hier, diese Sklavenhalter sind oder Verbrecher und so weiter und dann lasse ich jetzt, und dann habe ich das Dorf da gebaut von den Spielern, ja, und dann lasse ich jetzt einen Ork-Angriff kommen. Das kommt so richtig, ja, dann hätte man sich vielleicht so das eine oder andere sparen können. Ich finde das in der Hinsicht auch sehr, sehr interessant. Und vielleicht gibt es ja die Gruppe, das hatten wir jetzt zum Beispiel nicht, die macht das. Die macht vielleicht, die geht dann mehr ins Detail. Ja, und da sind diese Orkstämme und so weiter und die versklaven uns ständig oder wie auch immer und die jagen uns vielleicht von einer Ortschaft zur nächsten. Und dann merkt man direkt wieder, auf was die Spieler Wert legen, auch als Spielleiter. Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache.
Wenn man dann noch bei den Klassen ist, kann man natürlich dann sich auch Fragen stellen, ob es Gilden gibt oder Orden für die Taschendiebe oder die Kleriker oder die Paladine oder große Akademien, wo Kämpfer ausgebildet werden und so weiter. Das geht dann auch schon direkt in den nächsten Punkt über, wenn man dann nämlich sich mit dem Persönlichen beschäftigt, also was dann den Charakter auszeichnet. Und da gibt es zum Beispiel die Frage, wenn man einen besonderen Gegenstand mit sich führt, eine Waffe. Ne? Wer hat dir diese Waffe gegeben? Warum hast du von deinem Vater die Waffe zu deinem 6. Geburtstag bekommen? Welche Ereignisse sind in der jüngsten Vergangenheit bei dir passiert? Warum musstest du die Akademie verlassen oder solche Dinge?
Und ich finde da auch eben sehr clever gelöst. Man fragt sich natürlich nur über die eigene Klasse, zum Beispiel, jetzt der Krieger, das gibt es einen Kriegerorden oder bist ein Söldner und für wen
Für
arbeitest du
wen hast
denn
du
dann da
gekämpft?
direkt?
Genau,
Genau,
ja.
aber es ist dann quasi auch, du musst nicht gleich alles miterschaffen. Dann gibt es eben den einen Orden, vielleicht ist das der eine Paladin-Orden, aber jetzt zwingt dich ja keiner zu sagen, ja, oh, okay, Moment, aber wenn wir einen haben, müssen wir natürlich auch die von den anderen Göttern mit alles dabei machen. Das kann man alles dann später machen, aber du kannst dich quasi nur erstmal darauf konzentrieren, was soll dein Orden darstellen. Was möchtest du dann für einen Charakter spielen? Und ich meine, gerade wenn man jetzt vielleicht also jeder kennt zig Sachen daraus, ob das dann eben aus welchem Setting auch immer. Und dann ist es schon irgendwie ganz spannend, sich zu überlegen, ich baue mir einen Orden aus den verschiedensten Klischees, die ich aus den verschiedensten Rollenspiel-Settings her kenne. Also das ist schon eine interessante Sache.
Also was besonders nett ist an dieser Art und Weise, wenn wir mal zu einem Fazit kommen wollen von dem Ganzen, ist natürlich, dass dieses große Problem ausgeräumt wird, dass der Spielleiter die Welt kennt und er der Einzige ist und seinen Spielern dann sozusagen die umfassende Welt der Vergessenen Reiche vorstellen möchte. Was ja zwangsläufig dann zu Schwierigkeiten führt. In dieser Variante ist es eben sehr schön, dass man gemeinsam die Welt schafft und jeder sofort nicht nur eine Vorstellung von der ganzen Sache hat, sondern auch genau weiß, wie die Welt gestaltet ist und was ich hier tun kann und was meine Aufgabe hier in dem Ganzen ist. Und ich habe nie Worldbuilding gemacht. Das fand ich nie interessant. Das hat mich auch als Spielleiter nie gereizt. Ich habe mich gerne mit den Vergessenen Reichen beschäftigt, weil ich eben vielleicht auch gerne recherchiere. Aber diese Variante des Worldbuildings während der Charaktererschaffung, den fand ich so interessant, dass wir das innerhalb von kurzer Zeit zweimal gemacht haben. Also.
Ich glaube, was auch wichtig ist, dass der Spieler eine ganz andere Beziehung zu dieser Welt bekommt. Also nehmen wir DSA, du bekommst die Welt vorgesetzt und viele mögen diese Welt ja wahrscheinlich auch, aber trotzdem hast du eine andere Verbindung, weil es nicht deine Welt in dem Sinne ist oder Vergessene Reiche, was auch immer. Es ist eine Welt, in der du erst hineinwachsen musst, um sie zu mögen oder um damit wach zu werden. Ich glaube, hier dadurch, dass du sie selber erstellst, selber schaffst, die auch selber deine Aspekte da reinpackst, die du für interessant findest, kriegst du eine ganz andere Bindung zu dieser Welt und zu diesem, ja, zu der Kampagne, die du da dann auch geschaffen hast. Ist ja nicht nur, dass man eine Welt schafft, sondern dadurch, dass man bestimmte Rahmenbedingungen setzt, setzt man ja auch schon Abenteueraufhänger und ähnliches und gibt das mit auf den Weg.
Richtig. Es ist im Grunde die Kampagnenwelt, dann wortwörtlich. Also man hat mit der Weltenerschaffung direkt auch die Konfliktlinien gelegt, die die Spieler gerne aufgelöst haben wollen. Das fand ich sehr faszinierend.
Aber
Also wenn es nämlich.
einen harten Punkt muss man natürlich jetzt quersetzen. Jetzt haben die Spieler am Spielabend so ein Hintergrundsetting gemacht. Mit was spielst du die Leute denn dann noch am selben Abend, Daniel?
Mit dem Ganzen bei Dungeon World ist es ein ganz klassisches Dungeon Crawl Abenteuer für die allererste Runde. Ja. Das hat dann nicht viel mit dem zu tun, was man gebaut hat. Außer man kommt spontan auf richtig gute Ideen.
Ich meine,
Ist schwierig.
man kann immer natürlich so ein paar Sachen, ich meine, das ist jetzt so ein Punkt, man hat jetzt vielleicht so eine kleine Story oder einen kleinen Konflikt direkt schon vorbereitet, den man dann spielen möchte. Auch ist im Grunde natürlich etwas simpel, man will ja am ersten Spiel, dann willst du noch die Regeln kennenlernen und so weiter. Also kein macht's aus, wenn es dann noch ein bisschen leicht, seicht zugeht. Aber natürlich waren dann direkt so Kleinigkeiten, ich glaube, bei unserem ersten Spielabend hattest du das erwähnt. Das, was ursprünglich Goblins waren, waren jetzt Räuber und Banditen, weil
Ja,
wir
richtig.
keine Goblins
Das
drin
hat kein,
hatten.
genau, das
Ne?
hatte irgendwie, hätte überhaupt keinen Sinn
Ja,
ergeben,
und
ja.
verhungerte Menschen waren irgendwie dann, hat viel besser gepasst und so, ne? Und um dann schon irgendwie den Hintergrund damit reinzubringen. Und solche Kleinigkeiten reichen ja dann schon vielleicht, um den Leuten dann, um das da reinzubringen. Und dann, also die Erwartungshaltung darf dann ja im ersten Spiel ja noch nicht so hoch sein, ne? Ich meine, fürs zweite Mal hat man, wie du schon sagst, du hast die Kampagnenwelt erschaffen, man hat die Konfliktlinien für sowohl die Klassen als auch das, was diese Welt ausmacht. Dann kann man natürlich im Grunde direkt schon in die Vollen schöpfen, aber nicht vielleicht am ersten Spielabend.
Ja. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, das habe ich während dieser Weltenerschaffung nicht sehr häufig gemacht, weil auch einem dann nicht sehr häufig so Sachen dann einfallen, ist natürlich, dass man mit der Art der Fragestellung sehr gute weitere Fragen aufwerfen kann. Wenn man beispielsweise fragt, warum keinem Magier an Vollmond vertraut wird, dann ist das eine viel größere Bandbreite an Ideen, die man da bekommt, als wenn man nur fragt, warum vertraut keiner einem Magier?
Na
Ach,
gut,
das
aber
hängt
damit
natürlich ein
gibst
bisschen
du,
von den Spielern ab, ne?
genau, damit gibst du natürlich auch eine gewisse Richtung vor, wenn du sagst,
Klar.
warum glaubt man
Aber
ihm.
ich als Spielleiter will natürlich auch irgendwie was haben, ne?
Ja,
Also ist ja nicht. Und man möchte ja auch gerne seine Idee
Ich glaube,
reinbringen.
aber das, was Matthias sagt, das Ganze ist natürlich auch von den Spielern abhängig. Wenn du Spieler hast, die nicht spontan sich in sowas hineinfügen können und spontan Ideen haben, sondern die vielleicht, und das ist ja auch völlig legitim, um da jetzt keine Wertung reinzubringen, die vielleicht einfach Lust haben, zu einem Spielabend zu kommen, die eine fertige Geschichte haben wollen und die erleben wollen. Dann kannst du sowas natürlich schwieriger machen. Wenn du da hinkommst und sagst, ich will eigentlich so ein bisschen einfach nur erleben, mich ein bisschen ja, berieseln lassen, wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber so in dieser Mentalität, und dann muss ich mir noch Gedanken über dies und jenes machen, muss man sich natürlich klar machen, muss man den Spielern vielleicht auch vorher klar machen, heute Abend vielleicht mal ein bisschen frischer, ein bisschen mit noch ein paar Inspirationen mitgenommen und das dann so auszuprobieren. Das muss man, glaube ich, vorher dazu sagen.
Also inwiefern das klappen würde über eine lange Zeit, dann da das zu spielen, da, also da will ich mich jetzt auch noch nicht wirklich wirklich festlegen, aber dieses Worldbuilding an sich hat schon per se sehr viel Spaß gemacht. Und der Spielleiter ist ja nicht, der ist ja nicht raus aus der Verantwortung, in Anführungszeichen. Du musst ja immer noch ein Abenteuer dann für diese neue Kampagnenwelt erschaffen, die Spieler jetzt gemacht haben.
Und die Spieler hinterlassen ja auch viele Lücken. Also viele Fragen sind ja nicht abschließend geklärt, die der Spielleiter dann auch weiter ausarbeiten muss. Also das ist der Spielleiter ist ja nicht aus seiner Rolle raus. Und ich glaube, auch über kurz oder lang wird natürlich sich das Ganze viel stärker zum, das liegt ja jetzt auch an dem jeweiligen System, was man benutzt, viel stärker dann zu einem klassischen Fantasy hinüber entwickeln. Da müssen wir jetzt ja nicht genau darauf eingehen, welche Elemente man vielleicht noch benutzen kann, um dieses Worldbuilding auch weiter aktuell zu haben. Aber ich glaube auch bei Dungeon World, so wie ich es jetzt erlebt habe, kannst du immer wieder Kleinigkeiten reinwerfen, aber das Hauptgerüst hast du gestellt. Und ab dann ist der Spielleiter wieder stärker in der Position, der da aktiv wird. Und
Ja,
dann.
der kann sich ja immer noch diese ganzen Herrscher und die Städte, die es da gibt, das steht ja noch alles gar nicht, ne? Also da hast du immer noch alle Möglichkeiten frei, auch da, ob die Karte und da ist ein Fluss und so weiter. Also sowas musst du ja quasi noch alles reinbringen, damit die Welt dann noch ein bisschen fassbarer wird.
Ja, man baut im Grunde einen Rohbau und dann schmückt man im Laufe der Zeit das Haus aus. Also.
Ich sag mal, und inwiefern das jetzt die Spieler machen und mit Spielleiter involviert. Ich meine, das war jetzt so, ne, du kannst jetzt da so Suggestivfragen stellen, aber theoretisch ist das ja bei den richtigen Spielern vielleicht gar nicht notwendig. Die haben ja vielleicht schon ihre eigenen Ideen. Aber ich meine, ich kann mir das auch vorstellen. Du kannst ja, das Beispiel hatten wir dann eben, du hast eine Waffe, ja, wer hat dir die denn gegeben? Ja, kannst du einfach sagen, ja, die hat mein Vater mir gegeben. Punkt. Oder du kannst sagen, oh, die Waffe hier, das war die ehemalige Waffe des Kurfürsten XY, der hat hier bei der Schlacht von Schieß mich tot gekämpft, hier gegen die große Schlacht der Zwerge. Und dann sagst du, okay, was war denn das für eine Schlacht hier und worum ging's? Und also, ne, bei dem einen musst du mehr machen, bei dem anderen kommst du vielleicht auch mit den, oder bei dem einen kannst du so viele Fragen stellen und du kommst doch nicht mehr an mehr Informationen, die du wirklich benutzen kannst. Aber hey, dann kannst du als Spielleiter vielleicht auch, ich meine, der eine Spieler ist vielleicht dann auch, findet das offensichtlich auch dann nicht so spannend gerade. Dann können ja auch die anderen Leute da mehr machen.
Es
Ja,
ist
und
eine
es
sehr
ist ja, Moment, es
interessante.
ist ja auch so,
du bist ja nicht alleine da, ne? Also als ich glaube, Daniel hatte mich gefragt, wen ich zuletzt mit meiner Waffe umgebracht hatte. Und Matthias saß neben mir und sagte, er, dein Bruder. Und fand das, glaube ich, noch eher als Scherz gemeint und so weiter. Und ich habe
aber auch.
gesagt, ja, die Idee ist doch gut, nehme ich auf. Und so entwickelt man das natürlich auch zusammen.
Und schon war der Bruder von den Magierkönigen besessen gewesen oder so war das, meine ich.
Ne, ja, das war eine Form der Bestrafung oder Versklavung
Stimmt.
oder
Ach ja,
ähnliches.
genau. Und daraus kam dann hier, die haben in Arenen gegeneinander gekämpft und zack und schon.
Ja. Also
Ja.
es ist eine sehr interessante Art und Weise, wie man an Worldbuilding herangeht. Es ist, wie Patrick schon sagt, bei weitem nicht so feingliedrig, wie man es zum Beispiel machen kann, mit speziellen Systemen dafür und Tabellen und dergleichen, wo man dann wirklich vom Universum bis zum Dorf alles designen kann. Aber wer mal einen Test machen möchte damit, der nimmt sich einfach Dungeon Slayers oder D&D und setzt sich einfach mal hin und fragt während der Charaktererschaffung durch, ja, was sind eigentlich Elfen in dieser Welt? Und warum sind die Menschen an die Küste gedrängt worden? Und schon entwickelt sich ein interessanter Spielabend, den man dann mit einem netten kleinen Abenteuer noch abschließen kann. Und vielleicht spielt man dann weiter, weil es so interessant war. Oder man legt es zur Seite und kann sagen, hey, die Welt, die wir gebaut haben, war gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir die nochmal für was anderes gebrauchen.
Ja. Oder man hat natürlich direkte Rückmeldung darüber, ob die Leute sich jetzt gut daran beteiligt haben oder ob man gemerkt hat, ach du je, ich überfordere die ständig oder die wollen das gar nicht. Das interessiert die überhaupt nicht. Also das ist im Grunde auch noch ein Punkt. Ich meine, das ist, wir hatten jetzt alle unheimlich viel Spaß daran. Und du hattest vorher aber, um das jetzt, ne, wenn ihr da jetzt zuhört und noch skeptisch seid, Daniel sagt ja auch, das Worldbuilding an sich hat ihn vorher nicht interessiert. Aber das ist wirklich so eine, das ist eher wie so eine Brainstorming-Runde und das hat irre viel Spaß gemacht. Ich würde ja, ich leg nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass wir das jetzt da ständig weiterspielen und spinnen und so weiter und dass das alles so funktioniert, auch für eine ellenlange Kampagne. Aber das mal gemacht zu haben, war der Abend, war diese Abende, in denen ich das jetzt gemacht habe, die waren definitiv nicht verloren. Das hat eine Menge Spaß gemacht.
Das stimmt. Und dafür wird auch nicht Dungeon World gebraucht, sondern, wie ich sagte, man kann das mit jedem Fantasy-System machen. Okay, vielleicht, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, schreibe ich noch ein paar Sachen auf, die wir gebaut haben. Und vielleicht mache ich noch einen Blogartikel zu interessanten Fragen für Dungeon World, Charaktererschaffung und Worldbuilding. Aber das liegt ganz daran, wie gut ich dazu komme,
Ja,
das auch zu
und
schreiben.
vorsichtig sein, ne? Der ein oder andere hat ja schon eine Idee bei unserem so ausgetüftelten Hintergrund, da
Ja.
da könnte man noch Geld mitmachen.
Stimmt. Eigentlich darf ich nur die Kleinigkeiten da veröffentlichen. Ja, ist ein Punkt, ja. Okay, falls ihr dann demnächst die dreibändige Abenteuerreihe über die Elfen-Menschenschlacht lesen werdet, dann wisst ihr, von wem es stammt. Okay, das war's. Das war unsere 90. Episode. Wir gehen Schritt für Schritt auf die 100 zu und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Auf bald.
Tschüss.